Guten Morgen und ein herzliches Willkommen im wohlverdienten Wochenende. Mein Name ist Thorsten Hennings, ich bin in der Geschäftsleitung von Studiofunk hier in Hamburg. Und dieser Podcast, nämlich Bäcker am Morgen, feiert ein kleines Jubiläum. Denn hier ist Episode 25. Viel Spaß damit.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Hier ist die Wochenendausgabe.
Präsentiert vom Hamburger Abendblatt.
Der Tag danach, der Tag nach dem Stadtderby. Ein Unentschieden. Können am Ende doch alle mitleben, oder?
Guten Morgen, liebe Hörer. Sebastian Günther, der Produzent dieses Podcasts. Ein Unentschieden hilft keinem weiter, bringt keinen weiter. Aber was soll's?
Danke an Sebastian, das war jetzt schon mal zum Einstieg die ultimative Fußballanalyse. Am letzten Wochenende hatten wir ein Experiment gestartet. Zusätzlich zu den Montag- bis Freitagsfolgen auch eine Wochenendfolge. Und das Feedback von unseren Hörern, frage ich jetzt nochmal Sebastian, wie ist das Feedback ausgefallen?
Das war gut, aber halt auch eher so in Richtung okay als in Richtung super sehr gut. Viele Hörer hatten sich gewünscht, dass es nicht nur das Best-of der alten Themen gibt, in Anführungszeichen, sondern dass es neue, frische Themen gibt.
Und das nehmen wir jetzt gern auf. Deshalb hier der Überblick für ganz neue, aktuelle Themen in dieser Samstagsausgabe. Zum einen, die Auslosung für die Fußball-EM in Deutschland findet heute statt. Und wo? Hier in Hamburg. Und jetzt kommt's in der Elbphilharmonie.
Da gibt's natürlich keine Standardtarife, sondern das wird verhandelt. Und ich schätze mal, dass das so bummelig 500.000 in die Kasse bringt. Also ist nicht so schlecht.
Ist sie nun die größte weibliche Stimme aller Zeiten oder nicht? Sebastian, deine Meinung?
Zu 100%.
Es geht um eine Sängerin, die heute 100 Jahre alt geworden wäre. Maria Callas. Ob sie die beste Opernsängerin aller Zeiten war, ich kann es nicht beurteilen. Aber es gibt hier bei uns im Haus einen, der das verbrieft beantworten kann.
Es ist ein riesiger Mythos, der ist auch zu Recht riesig, weil ihre Stimme und ihre Darstellung auf der Bühne, beides zusammen, ist unerreicht intensiv gewesen.
Zum Schluss noch ein Clash. Ein Zusammenstoß. Und zwar der Generationen-Clash. Aufhänger ist die Würdigung, die Hamburg 1-Chef Boris Brandt letzte Woche zu Thomas Gottschalk hier abgegeben hat. Unsere Hörerin Nina Metzendorf war, nachdem sie diese Bäcker am Morgen-Episode gehört hatte, etwas auf der Zinne.
Es wurde halt angemerkt, gerade von Boris, dass ja kein normaler Mensch mit reinem Herzen das mehr nachvollziehen könnte, warum da Kritik geübt worden wäre. Und da habe ich mich natürlich direkt mal ein bisschen angegriffen gefühlt, weil ich ja dann einfach kein Mensch mit normalem Herzen und reinem Gewissen wäre.
Alt trifft auf jung, sorry. Älter trifft auf jung. Eine sehr spannende Diskussion dazu gleich. Außerdem der 100. Geburtstag von Maria Callas und die EM-Auslosung in der Elbphilharmonie. Das alles jetzt.
Fußball-EM in Deutschland. Noch sind wir vielleicht nicht so richtig in Stimmung dafür. Der Nationalmannschaft sei Dank. Aber heute Abend könnte das erste Mosaiksteinchen für die richtige Stimmung in das große ganze Bild eingefügt werden. Denn die Auslosung für die EM-Gruppenspiele findet heute um 18 Uhr hier in Hamburg statt. Und fragen wir gleich mal den Mann, der entsprechend zum Ereignis hier im Studio ist. Da kommt ja nur einer in Frage. Der Sportchef vom Hamburger Abendblatt, Alexander Laux. Alex, warum findet dieses Ereignis hier in Hamburg in der Elbphilharmonie statt? Große Ehre, aber wie ist das gekommen?
Man könnte jetzt ja vermuten, dass der DFB einen Ort gesucht hat, der für diesen fantastischen deutschen Fußball steht. Ein Ort der Hochkultur und der Spielfreude. Nein, natürlich. Sie haben, der DFB hat, das hat, haben uns die Organisatoren auch erzählt, die Organisationschefs Philipp Lahm und Markus Stenger, dass sie ein Wahrzeichen gesucht haben Deutschlands und dass sie eben mal an einen anderen Ort gehen wollten, eben nicht so Messehalle, spießig langweilige Veranstaltungen, sondern das anders aufziehen wollten. Und dann ist es ja naheliegend, dass man auf die Elbphilharmonie kommt.
Ja, klar.
Ja, und die, die Stadt fand das auch ganz gut, die hat das auch aktiv mitbegleitet und kassiert nebenbei auch eine ganz schöne Menge Geld dafür. Ne?
Ach, inwiefern, wer zahlt da an wen?
Naja, es wird ja eine Miete fällig.
Okay, die Miete.
Die Miete und die UEFA hat ja den großen Saal gemietet und den kleinen Saal für eine komplette Woche und es gibt Standardsätze natürlich. Wir beide könnten uns auch mal den großen Saal gönnen.
Sag mal, glaube ich nicht. Nee.
Da gibt's natürlich keine Standardtarife, sondern das wird verhandelt und ich schätze mal, dass das so bummelig 500.000 in die Kasse bringt. Also ist nicht so schlecht.
Aber absolut, gerade in Zeiten von knapper Kasse, wie wir ja alle wissen, ist das eine Menge Holz. Das findet heute um 18 Uhr statt.
Correct.
Aber das wird ja nicht einfach nur so sein, dass da die Kugeln in so eine Schale reingeschüttet werden, dann zieht man und das war's nach 5 Minuten, sondern es gibt ein Rahmenprogramm, tippe ich mal.
Absolut, genau. Das nutzen sie natürlich aus, dass sie dieses tolle Ambiente haben. Es gibt ab 17:30 ein Konzert, da treten dann Jonas Kaufmann auf und David Garrett. Man wird sich fragen, wieso tritt der dann nochmal auf in diesem Gebäude? Wollte er eigentlich nicht mehr? Ich glaube, die haben früher auch schon mal ein paar Sachen für die UEFA zusammen gemacht. Deswegen.
Jonas Kaufmann wollte nicht, ne? Der hatte ja Stress mit dem Sound. Ne?
Genau, korrekt. Und die treten auf mit 3 Ensembles des Deutschen Musikrats. Und die Auswahl der Musikstücke kenne ich noch nicht. Da gibt es wohl auch 1-2 neue Sachen. Also das ist so eine halbstündige Veranstaltung während der Auslosung. Die wird dann auch nochmal eine Stunde dauern. Gibt sicherlich auch nochmal musikalische Abwechslungen und also ich schätze mal sehr, dass das unterhaltsamer wird als andere Auslosungen.
Und nur geladene Gäste tippe ich mal, oder können wir alle also noch jetzt los?
Ne?
Ja,
also
super, toll. Schick mal ein schönes Foto aus der.
Das war gar nicht so einfach, sich dafür zu akkreditieren bei der UEFA. Also da brauchte man irgendwie so einen Wissenschaftsgrad so ungefähr und es haben aber ein paar andere auch geschafft. Insgesamt haben wir gefragt, auch rechnet man so mit 200 Besuch? Nee, ja, so 200 Journalisten, 700 Besucher insgesamt.
Also es gab auch Karten für,
nur
geladene Gäste.
Genau,
okay.
Ja.
Eine Sache wollte ich eigentlich am Anfang sagen, habe ich mir gedacht, ist ja auch irgendwie ein bisschen zu flach, so nach dem Motto, jetzt haben wir die EM in unserem Land, sollten wir das nicht lieber zurückgeben? Und
an Österreich zum Beispiel oder so, ja.
Weil irgendwie ist das ja alles ganz schön bitter. Aber erinnert dich das nicht auch so ein bisschen an die Stimmung vor dem berühmten Sommermärchen? Da ging es der deutschen Nationalmannschaft ja eigentlich auch richtig schlecht. Und dann ist das plötzlich explodiert. Das ist doch immer noch möglich mit der Stimmung und mit der Mannschaft. Könnte doch klappen.
Darüber spricht man jetzt gerade sehr viel. Ich habe damals die WM 2006 als Reporter verfolgt, auch nach Nationalmannschaftsreporter und kann mich da sehr gut dran erinnern, auch an den Confed Cup ein Jahr davor, da ist ja so dieses bisschen, da haben dann alle, ich weiß nicht, ob du auch eine Fahne gekauft hast damals.
Ich habe tatsächlich zum ersten Mal eine Fahne damals in meinem Leben gekauft.
Siehst du, und dann hat sich das so ein bisschen dieses Entspannte, wir wollen feiern, entwickelt. Das waren allerdings natürlich ganz andere Voraussetzungen. Ne? Und dass die, als jetzt, dass die Mannschaft, die haben ja gute Spieler durchaus, ne? Das zusammenzufügen wird jetzt nicht so ganz einfach und ob sie die Stimmung insgesamt erzeugen können, ist auch ein bisschen fraglich. Aber es kann durchaus positiv werden. Und nebenbei, man scheidet ja nicht unbedingt sofort aus. Ne? Also ich weiß nicht, inwieweit du den Modus kennst. Es sind ja 24 Mannschaften.
Nee, erklär ruhig nochmal, da hat sich ja was geändert.
Naja, 24 Mannschaften und es kommen zwei Gruppenbesten weiter und die 4 besten Dritten. Also 16 von 24 kommen in die K.O.-Runde.
Das könnten selbst wir schaffen.
Das ist eigentlich ein verbotenes Wort im Sport, aber eine machbare Aufgabe.
Aber erzähl mal nochmal einen Teil dazu, das habe ich auch nur so am Rande mitbekommen. Es droht ja mal wieder eine Hammergruppe für die Deutschen. Es könnte ja wirklich so ein Worst-Case-Szenario sein, dass da nur die Granatenmannschaften drin sind, oder?
Ja, ja, auch ganz beliebte Phrase, die Todesgruppe.
Ja,
ne?
Ja,
klar. Also ich weiß jetzt nicht, ob du Österreich so als Todeskandidat,
nach dem letzten
Spiel, ne? Also ich habe natürlich auch mal geguckt, was kann da so kommen. Also Niederlande, auch immer ein sehr beliebter Gegner. Italien. Und dann Türkei oder Österreich, das ist so eine Gruppe, die nicht so einfach ist.
Stand heute würden wir sagen, wir sind nicht Favorit.
Genau, absolut. Platz 3 ist das Ziel.
Ab 18 Uhr heute in der Elbphilharmonie die Auslosung für die Gruppenspiele der EM in Deutschland. Wer sich dafür interessiert, ist dann natürlich auf abendblatt.de genau richtig. Alexander Laux und sein Team sind für Sie, liebe Hörer, beziehungsweise liebe Leser, mit dabei. Ab 18 Uhr einfach bei uns reinklicken.
Ob sie die Beste war? Sebastian hat ja eben Ja gesagt. Versuchen wir gleich mal mit einem Experten zu klären. Sebastian, sei mir nicht böse. Sie ist auf jeden Fall bis heute die berühmteste Opernsängerin aller Zeiten. Ever. Maria Callas. Heute wäre sie 100 Jahre alt geworden. Und es gibt eine ganz besondere Verbindung von Maria Callas mit Hamburg. Denn jeder Künstler, der in der Elbphilharmonie auftritt, ob Pop oder Klassik, kommt an der Callas im buchstäblichen Sinn nicht vorbei. Weil... Die Frage geben wir an unseren Klassik-Superexperten Joachim Mischke weiter. Warum kommen die Künstler in der Elbphilharmonie nicht an ihr vorbei?
Weil unten am Bühneneingang, wenn man durch die Tür durchkommt und dann zu den Fahrstühlen will, links ein großes Foto hängt von einem ihrer beiden Hamburger Konzerte 1962 in der damaligen Musikhalle der jetzigen Leishalle.
Maria Callas, wir reden jetzt über ihren Geburtstag, aber nur noch einmal, damit wir die Zeitdimension auf die Reihe kriegen. Wie lange ist sie schon tot?
Seit 1977, also stimmlich gibt sie nach wie vor, aber gestorben ist sie damals dann tatsächlich in Paris.
Warum überragt sie heute immer noch alle oder ist das ein Trugschluss? Weil der Name Callas, habe ich immer das Gefühl, schwebt über allen.
Es ist ein riesiger Mythos, der ist auch zu Recht riesig, weil ihre Stimme und ihre Darstellung auf der Bühne, beides zusammen, ist unerreicht, intensiv, gewesen in diesen kurzen Karrierejahren, sie hatte. Sie hat keine relativ lange Karriere gehabt, sie ist mit 53 gestorben. Und sie hat sich davor auch schon von ihrem Zenit verabschiedet. Also es war keine langanhaltende Karriere, in der es immer weiter nach oben ging, sondern es ging steil nach oben und dann ging es nach und nach bergab.
Und ihre Stimme war so überragend, aber sie hat ja auch ziemlich viel, sage ich mal, Gossip geliefert, oder? Ihr Leben ist ja auch ein einziges Drama.
Das war dann später sehr so der Fall. Aber sie hat natürlich eine unglaubliche Bühnenpräsenz, ein riesiges Charisma gehabt. Wenn die auf die Bühne kamen, dann war nichts anderes mehr, was man sehen, hören und wahrnehmen wollte, sondern das war umwerfend von ihr. Wenn man die Filme sieht, die Mitschnitte, die Aufnahmen hört, dann merkt man das nach wie vor, was das für eine fantastische, einzigartige Sängerin war.
Und zweimal in Hamburg aufgetreten?
Genauer gesagt dreimal. Es gab noch eine späte Abschiedstournee, da war sie im CCH, die läuft aber eigentlich immer unter große Peinlichkeit, weil das schon, also es war kein gutes Konzert, ich war nicht dabei, aber alle sagen, das war jetzt wirklich nicht mehr doll. Aber die beiden großen klassischen Auftritte von ihr waren 59 und 62 in der Musikhalle.
Diese Auftritte haben die Verantwortlichen in der Elbphilharmonie dazu bewogen. Das ist es, zu sagen, wir hängen hier ein Schild von ihr hin, ein Foto von ihr ganz groß hin für jeden, der hier auftritt, der sieht sie, oder geht es um ihre Lebensleistung, dass man sagt, stellvertretend für die Elbphilharmonie steht Maria Callas als Legende?
Also es ist natürlich vor allem erstmal ein historisches Foto aus der Hamburger Musikgeschichte, denn diese beiden Termine kann man ja durchaus als historisch bezeichnen. Und es zeigt auch als Begrüßung auch, guck mal Leute, so kann es gehen, wenn ihr euch richtig anstrengt, wenn es ein richtig tolles Konzert wird,
wenn ihr euch mal richtig
da anstrengt. Hängt die Messlatte. Ja. Und das ist in diesem Foto wirklich ein ganz tolles Foto. Sie steht da wie eine Königin auf der Bühne, die Leute drehen unter ihr da in dem Parkett vorne durch. Ist ein tolles Bild und das ist ein super Dokument.
Lass uns einmal reinhören in diesen einen Hamburger Auftritt. Und zwar einen Ausschnitt hören wir jetzt vom 16. März 1962, Maria Callas in Hamburg. Und jetzt muss ich natürlich als Banause sagen, ich habe von Opern ja nicht so richtig Ahnung. Für mich ist das halt eine Opernsängerin. Verlässt du jetzt das Studio, wenn ich das sage?
Nein, noch nicht ganz. Aber,
aber fast.
Ja, dann hör mal in die ein oder andere Geschichte rein, die es ja von ihr gibt. Es gibt wahnsinnig viele offizielle Platten, es gibt viele Mitschnitte, es gibt Videos. Es gibt jetzt im Kino läuft an diesem Wochenende ein restaurierter Film über ihr Konzert 1958 in Paris, in der Pariser Oper, in Farbe, in Dolby, mit allem Schnickschnack. Es gibt jede Menge Bücher, also wer da nichts findet, wo er dann merkt, das ist eine außergewöhnliche Künstlerin, dem ist eigentlich nicht mehr zu helfen. Es gibt wahnsinnig viel.
Ich finde, ich habe das sofort eben rausgehört, dass das mal, ich will nicht in den Bannstrahl von Joachim ankommen. Eine Opernsängerin, Maria Callas, den Namen, du hast es uns erklärt. Wenn ich mich jetzt in irgendeiner Form dafür interessiere und sage, da möchte ich mich mal näher mit beschäftigen, so ein bisschen in das Callas-Universum einsteigen. Welche Aufnahme sollte ein Einsteiger unbedingt von ihr hören?
Ich würde sagen, die Tosca von 53 mit Victor de Zapata aus der Scala. Das ist so der Klassiker, der eigentlich immer genannt wird. Es gibt aber natürlich jede Menge Sampler. Es gibt jetzt gerade einen Best-of-Sampler. Es gibt, wer es ein bisschen größer haben möchte, eine Box mit, ich glaube, 130 CDs. Die liegt so bei knapp 300 Euro. Da sind auch noch ein paar DVDs drin. Aber es gibt ein Doppelalbum, das nochmal daraus eine Essenz bildet. Das gibt es dann für 20 Euro, glaube ich. Heißt La Divina. Die Box heißt dann Callas in All Her Roles, was nicht ganz stimmt, weil immer noch ein bisschen was fehlt. Aber das Doppelalbum, das Best-of-Ding, ist schon mal ein schöner Einstieg. Und ansonsten die Tosca, auch so eine schöne Oper. Und in dieser Aufnahme dann nochmal viel schöner. Und wahrscheinlich findet man online und beim Plattenhändler des Vertrauens mehrere Regalmeter an Aufnahmen, aus denen man dann auswählen kann.
Niemand erklärt Klassik so einfach und verständlich und hinzu kommt, es macht auch noch einfach Spaß, ihm zuzuhören. Abendblatt Kulturredakteur Joachim Mischke. Die letzte Wetten, das Sendung von Thomas Gottschalk. Wir hatten das zum Anlass genommen und mit TV-Experten und Hamburg 1-Chef Boris Brandt einmal über Gottschalks Karriere zu sprechen und auch darüber, warum sich manche Leute über ihn so aufregen und ob diese Kritik nicht völlig überzogen ist. Ich sag mal vom Tenor her, Boris und ich haben uns das schon dazu bekannt, dass wir seine Karriere mehr als wohlwollend betrachten und die letzte Sendung erstaunlich unterhaltsam fanden. Und mehr noch, seine diversen Macken, die sind ja hinlänglich bekannt, haben wir ihm auch großzügig in weiten Teilen verziehen. Mit dieser Deutung ist Becker am Morgenhörerin Nina Metzendorf nicht einverstanden, was sie uns auch per Mail verraten hat. Und deshalb ist sie jetzt zusammen mit Boris bei uns in der Leitung. Herzlich willkommen, ihr zwei. Nina, was genau hat dich an dem Gespräch von Boris und mir so geärgert?
Ja, also ich habe mir da auch schon mal ein paar Sachen angemerkt, die ich sagen würde. Also erstmal ging das ja damit los, dass erstmal gefragt wurde, brauchen wir überhaupt noch Wetten, das oder solche Formate? Und da war ich auch noch fein. Da ging alles noch super, mein Puls war noch im Reinen. Der schnellte dann aber prompt hoch, als es nämlich darum ging, es wurde halt angemerkt, gerade von Boris, dass ja kein normaler Mensch mit reinem Herzen das mehr nachvollziehen könnte, warum da Kritik geübt worden wäre. Und da habe ich mich natürlich direkt mal ein bisschen angegriffen gefühlt, weil ich ja dann einfach kein Mensch mit normalem Herzen und reinem Gewissen wäre. Und ja, das fand ich auch ein bisschen problematisch vor dem Hintergrund her, dass man ja einen Diskurs haben möchte. Wenn man natürlich gleich sagt, dass die Menschen nicht bei Verstand sind, die da anderer Meinung sind, ist ja der Diskurs auch gar nicht mehr möglich. Also war ich da denn schon mal ein bisschen so vor den Kopf gestoßen, weil ich eigentlich normalerweise sehr gerne auch über solche Themen mal diskutiere und da auch andere Meinungen zulasse. Aber genau mit solchen Äußerungen halt ein Dialog auf Augenhöhe schwierig ist.
Das ist der Einstieg.
Genau.
Boris, möchtest du direkt dazu antworten?
Gerne. Das tut mir total leid. Ich wollte gar keinen Diskurs. Ich wollte nur meine Meinung sagen. Ich finde es total toll, dass wir jetzt einen Diskurs haben. Deswegen bin ich natürlich sofort und gerne dabei. Und ich werde das auch noch mal weiter ausführen sozusagen. Also, was ich gemeint habe, ist Folgendes. Und das bezieht sich vielleicht auf Thomas Gottschalk weniger noch als auf zum Beispiel Comedians. Mhm. Es hat sich in den letzten 2-3 Jahren hat es sich ergeben, dass es eine Richtung gibt, in die diskutiert werden darf, in die Comedy gemacht werden darf und alles andere darf man plötzlich nicht mehr. Ich bin der Meinung, und das war in den letzten, glaube ich, 300 Jahren vom Hofnarr sozusagen bis zum Comedian in den letzten 100 Jahren oder Komödianten, war das immer so, dass die sich über alles und jeden lustig machen durften. Weil, wenn sie nämlich reinen Herzen sind, und das wollte ich sagen, und das bin ich zum Beispiel auch, ich darf über jeden, über jede Minderheit darf ich Witze machen, ich darf über alles Witze machen und ganz ehrlich, wenn ich jemanden treffe und finde ihn sympathisch, darf ich ihn auch einfach in den Arm nehmen und muss da vorher nicht fragen, weil ich wirklich allen Ernstes reinen Herzens bin. Und die Gruppen, um die es da geht und die wir alle gerne in Schutz nehmen wollen, die muss man gar nicht in Schutz nehmen, weil wenn die wollen gerne als vollwertige, ganz normale Menschen gewertet werden. Und deswegen ist es meine Meinung, das jetzt mal konkret zu Thomas Gottschalk. Der Thomas Gottschalk ist der Tommy. Der kommt aus dem Radio, aus dem Unterhaltungsbereich. Das ist der erste Mensch, der so ein bisschen lockerer war. Ja? Günther Jauch war sein Leben lang eifersüchtig darauf, dass der Thomas Gottschalk so locker ist. Und ja, der Typ fässt auch mal an. Aber nie im Leben ist der Typ Sexist, wenn er einer prominenten Frau, by the way, die er schon 4 Stunden hinter der Bühne gesehen hat, dann irgendwie bei irgendeinem Gespräch aufs Bein fasst. Ich weiß das auch deswegen, weil ich selber oft genug bei Wetten, dass dabei war. Und weil die Prominenten damit auch kein Problem haben. Die einzigen, die das zum Thema machen, sind Medien und Menschen, die sich als Beschützer aufspielen, obwohl sie gar keinen zu beschützen haben, weil keiner zu beschützen ist. Das wollte ich damit sagen. Und natürlich ist es richtig, was du sagst, Nina, dass wenn Menschen über Grenzen gehen und sich Diskurs verweigern, dann ist das nicht in Ordnung. Aber das habe ich gar nicht gewollt und gar nicht gemeint. Insofern ist es schön, dass ich das nochmal anders ausführen durfte.
Ja, aber auf jeden Fall glaube ich, dass da inhaltlich schon ein Diskurs, also eine Meinungsverschiedenheit jetzt vorliegen dürfte, Nina. Aber das ist ja das Tolle an diesem Podcast. Wir können das in aller Ruhe entspannt austragen. Und das Wichtigste ist eigentlich nur, dass wir am Ende uns allen noch sagen, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben und hier nicht im Streit auseinandergehen. Das finde ich bei der Diskussionskultur immer so schwierig. Deswegen, Nina, was immer du sagen möchtest und wie lange du es sagen möchtest, bitte jetzt.
Du hattest ja so schön am Anfang deines Plenums für Gottschalk gesagt, also jetzt in dem Podcast, nicht heute, dass das ja sozusagen uns alle vereinen soll und wieder dieses Familiengefühl auf der Couch, was ja mal da war, schaffen soll und dass das ein Format für alle sein soll. Ich finde einfach, dass das im Moment nicht der Fall ist, wenn man die Meinung von einigen Menschen da einfach ausklammert und abstempelt als zu unangenehm oder ja, dass sie zu sensibel seien. Also natürlich, ich sehe auch, das Internet ist in ganz vielen Punkten viel zu sensibel. Ja, aber auch ein Shitstorm ist auch sehr schnell wieder vorbei. Also vielleicht muss man das auch manchmal aushalten können als Person in der Öffentlichkeit. Und ich finde es einfach schwierig, wenn man den Leuten, denen aber implizit dann sagt damit, okay, alle sollen mit einbezogen werden, außer die, die da keine Lust drauf haben, sexistische Sprüche beizuhaben oder die keine Lust drauf haben, dass da auch mal was daneben geht mit der politischen Korrektness, dass die dann einfach ja abschalten können, weil die bezahlen ja keinen öffentlichen Rundfunkbeitrag. Das finde ich einfach so ein bisschen zu einfach gemacht, das Thema. Ja, natürlich, ich gehe da auch nicht immer mit d'accord, dass man alles immer gleich schlecht redet und alles überbewertet, aber ich habe die Show mir jetzt angeguckt und ich muss einfach sagen, da waren ganz viele Punkte, die für mich persönlich kritisch zu werten sind. Und ich finde es auch schwierig, Thomas Gottschalk ist nun mal kein Comedian. Der ist kein Comedian und der hat da ein Riesenpublikum zu sitzen. Und man muss auch betrachten, für welches Publikum man das macht und wie man die anspricht. Ja, man darf da auch nicht alles überbewerten, aber ich finde, es lohnt sich da mal zu hinterfragen und auch mal für Kritik offen zu sein.
Nina, sag doch mal vielleicht ein, zwei Beispiele, die bei Wetten, dass in der letzten Sendung, weil die uns ja auch wahrscheinlich noch sehr präsent ist, wo du gesagt hast, Alter, das geht einfach nicht, über diese Hürde springe ich nicht mit.
Ich fand es auf jeden Fall sehr unangenehm. Das gesamte Gespräch mit Shirin David war sehr äußerst unangenehm. Ja, auch diese ganzen immer Anmerkungen, egal an welcher Stelle es war, es wurde immer auf die Äußerlichkeiten der Frauen sich bezogen. Ja, das ist auch sein Markenzeichen. Okay, lassen wir ihn mal. Und dann auch die ganze Zeit rechtfertigen zu möchten, dass man ja Frauen noch anfassen darf. Dann hat er die beiden Mädels, die da Gabelstaplerfahrerinnen sind, hat er sie gebeten sozusagen, dass er sie auch noch umarmen darf, weil sie ja alle umarmt haben. Und dann hat er sich dabei gefreut wie ein kleines Kind. Das war einfach unangenehm für mich persönlich. Muss ja nicht ebenso gegangen sein. Und dann Cher nochmal nach Rechtfertigung zu fragen, ob man Frauen jetzt anfassen darf. Kann man nicht einfach Frauen nicht mehr anfassen oder einfach fragen, wie auch immer. Ich sag auch gar nichts gegen dieses, man kann vielleicht noch die Schulter ja anfassen, aber wieso muss man einen Oberschenkel anfassen? Wieso muss man eine Hand auf dem Oberschenkel streicheln von einer Frau?
Ich habe noch nie so eine Show moderiert, aber ich weiß, was Stress ist, wenn du die ganze Zeit reden musst und der Mann ist kein ausgebildeter Journalist, der ist kein Comedian, hast du auch recht, der ist Entertainer und der macht das seit 150 Jahren so und vielleicht ist es auch gut so, dass er jetzt aufhört, weil das, was du dort äußerst, in bestimmten Kreisen auf Ablehnung stößt und das kann ich auch in weiten Teilen total nachvollziehen, da würde ich dir auch recht geben. Bei mir, ich sag's jetzt mal aus meiner Warte, ist Thomas Gottschalk natürlich immer so etwas, mit dem bin ich aufgewachsen. Und für mich war das, ich kenne den aber einen Ticken, du bist 24 und ich bin scheintot für dich. Von daher sage ich mal, das ist auch eine Generationfrage. Ich verzeihe dem sehr, sehr viel. Es gab eine Geschichte mit Thomas Gottschalk, wo ich auch gesagt habe, da kann ich nicht mehr mitgehen. Er hatte mal eine Late-Night-Show, die war auch nicht besonders erfolgreich. Und da hat er mit dem damaligen Chef der Republikanerpartei, also so eine Art Vorläuferpartei der AfD, das mache ich jetzt sehr platt, aber die meisten werden wissen, was ich ungefähr meine. Da hat er ein Interview geführt und ist maßlos gescheitert, weil er das nicht kann. Er ist kein Journalist. So, und das hat er hinterher auch gesagt, dass das ein Fehler von ihm war, dieses Interview zu machen, weil er gedacht hat, er könne den in irgendeiner Form, sage ich jetzt mal, knacken. Und deswegen, ich kann das in weiten Teilen von dir nachvollziehen. Aber Boris, du solltest vielleicht auch nochmal etwas zu dieser Geschichte sagen. Ich finde bloß, was wir am Ende erreichen sollten, ist natürlich Verständnis für die Generation. Und da sind wir uns einfach, glaube ich, das wird niemals so sein, dass die Generation von Nina und die Generation von Menschen über 45, über 50, in weiten Teilen kommen wir da nicht auf einen Nenner. Umso wichtiger ist es, dass wir uns einfach normal miteinander darüber austauschen. Und ich weiß jetzt schon, dass ich ganz viel auch von Nina, nicht nur von Boris, aber auch von Nina mitnehme, worüber ich nochmal nachdenken werde. Boris, bitte.
Es gab mal einen Moderator, der hieß Joachim Fuchsberger, der hatte eine große Samstagabendshow.
Oh Gott, das war ja vor dem Krieg.
Ja, und hat mit einer ganz dicken Frau getanzt und hat dann gesagt, das ist ja hier wie Elefantentraining, erster Tag. So. Und da war die Bildzeitung auch gleich, ich glaube, es war Elefantentanzen, erster Tag oder irgendwie so. Also war Bildzeitung, nächster Tag Schlagzeile.
Zu Recht, übrigens.
Da haben sich alle, haben sich alle zu Recht drüber aufgeregt. Heute ist es so, und das finde ich tatsächlich wirklich schlimm, unglaublich viele Menschen, die gar nicht betroffen sind, regen sich unglaublich auf über irgendwelches Zeug, was sie ehrlich gesagt, wo sie vielleicht auch sogar fachlich recht haben, aber was sie überhaupt gar nichts angeht. Ich finde dieses sich aufregen über Sachen, die passieren, finde ich nicht gut. Und das geht mir, und ich habe haufenweise Kinder, und zwar zwischen 18 und 36. Das heißt, also ich habe wirklich Generationskontakt. Keiner von denen ist so, dass er sich darüber aufregt. Alle von denen merken das. Also das Merken ist ja gut. Das Merken ist ja auch für das eigene Leben vor allen Dingen, weil wenn es dir jetzt auffällt, dann kannst du es ja besser machen, ja. Aber jemanden wie Thomas Gottschalk, einen Menschen auf der Zielgerade seines Lebens, der eine extreme Lebensleistung hingelegt hat und der einen kleinen Fehler macht, so fucking what, lass es ihn durchgehen. Da lächelt man drüber. Das habe ich auch gemacht, als ich, 22 war, ja, habe ich auch darüber gelächelt, was meine Eltern zu Punkmusik gesagt haben. Und sie hatten nicht Unrecht und ich hatte auch nicht Unrecht, ehrlich gesagt. Man muss auch ein bisschen großzügig sein. Und die Generation für mich, ne, ist es so, dass es einen unfassbaren Betroffenheitstourismus gibt. Ja, jeder ist ständig über irgendwas betroffen. Ey,
ja, kümmert Boris, euch um euer eigenes Leben,
werdet besser und macht es besser.
Das stimmt, Boris, da hast du recht. Deswegen ist es aber, finde ich, umso wichtiger, zwischen diesem Betroffenheitstourismus und dem reinen Rumpöbeln eine Diskussion wie diese jetzt zu führen.
Ja,
das finde ich, wir sind dir sehr dankbar, Nina, absolut, dafür, dass du dich überhaupt gemeldet hast. Und du merkst ja auch, ja, Boris ist das ja auch wichtig. Er hätte ja auch sagen können, interessiert mich überhaupt nicht, was da geschrieben wird über mich. Die Eskalationsstufen sind halt unterschiedlich. Wir regen uns über bestimmte Dinge nicht so auf, wo wir uns vielleicht mehr aufregen müssten. Und umgekehrt, es gibt manche Sachen, worüber wir uns im Alter aufregen und wo man sagt, sag mal, Alter, was interessiert das eigentlich irgendjemand, dass du jetzt darüber sauer bist? Aber das letzte Wort, verspreche ich dir, gehört jetzt dir, Nina.
Also ich würde da mal dann zwei Sachen ansprechen. Einmal was zu Thomas Gottschalk nochmal im Allgemeinen, aber dann auch nochmal jetzt was zu diesem Generationending und der Betroffenheit. Also erstens geht es für mich bei diesem ganzen Thema immer um ein größeres Thema, nämlich ich fühle mich da schon mit betroffen, weil ich ja solche Dinge auch im echten Leben erlebe. Also wenn ich führe oft Diskussionen, auch mit Leuten eurer Altersklasse, grob, und ich bin da auch, ich mache das gerne, weil ich finde, das trägt auch dazu bei, dass man halt nicht irgendwie aneinander vorbeilebt, sondern auch, dass man sich, also dass man in einen Diskurs kommt, dass man auch Gemeinsamkeiten findet und dass man irgendwie ja auch besser zusammenlebt, und deswegen möchte ich das auch nicht aufgeben, aber da begegnet man sowas auch ganz oft, dass Dinge abgetan werden, dass irgendwie, ja, dass irgendwelche sexistischen Äußerungen kommen oder dass man irgendwie komisch irgendwo angefasst wird oder so, was gar nicht böse gemeint ist. Aber dennoch finde ich es wichtig, dass man darüber redet, damit das den Leuten vielleicht auffällt und damit sie es abstellen können. Und deswegen finde ich auch wichtig, dass wir drüber reden. So, nicht, dass ich jetzt sagen möchte, das kann ihm ja auch alles passieren. Und ich finde auch ehrlich gesagt, jeder von uns war schon mal sexistisch, rassistisch, diskriminierend. Das ist einfach, wir sind Menschen, wir machen alle Fehler, wir sagen alle mal irgendwas, was angebracht ist. Leute meiner Generation, Leute anderer Generation, jeder, wir sind Menschen. So, also ist das auch immer gar nicht erstmal dieses Label auch vielleicht abschreckender, als es sein müsste. So. Und ich hätte mir da dann einfach mal gewünscht, dass man sozusagen darüber reden kann, ohne dass es diese Cancel-Kultur ist. Außerdem finde ich, eigentlich ist total schade, dass wir überhaupt hierüber reden müssen, weil Thomas sich ja so ein bisschen, oder Thomas Gottschalk, jetzt rede ich auch schon von ihm als Thomas, unangebracht. Also Herr Gottschalk.
Wenn du Tommy sagst, sind wir alle mit.
Aber also Thomas Gottschalk hatte ja eigentlich eine riesen, also du hast ganz viel darüber geredet, dass wir dankbar und demütig sein müssten. Ich finde aber ehrlich gesagt, Thomas Gottschalk könnte auch ein wenig dankbar und demütig sein gegenüber dieser, also diesem Privileg und dieser Ehre, die ihm all die Jahre zuteil geworden ist, natürlich auch zu Recht bis irgendwohin. Aber ich finde, er hatte die Möglichkeit, einen total würdevollen Abschied zu nehmen von dieser Riesenbühne. Ihm wurde das da alles ausgebreitet. Er hatte da tolle Gäste, tolle Wetten. Ja, auch die Bühnenbilder waren toll. Und auch, ja, die Demografie des Publikums war auch vielfältig, viele Einschaltquoten. Und er hat sich entschieden, da totalen Hass reinzustreuen, da noch irgendwelche politischen Agenten mit reinzubringen. Und anstatt einfach zu sagen, weißt du was, ich stehe hier an meinem letzten, also in diesem letzten Moment und verabschiede mich einfach mal und setze mich dann vielleicht in eine Talkshow und sage da nochmal meine Meinung dazu. So.
So.
Das fand ich schade.
Aber das nehmen wir als Schlusswort jetzt einfach mal so hin. Und ich finde, Boris, ich weiß, du möchtest noch was sagen. Mir liegt auch ganz viel auf der Zunge, aber ich hatte Nina versprochen, dass sie das letzte Wort hat, und dabei bleiben wir auch. Nina, diese Mail von dir, die war so reflektiert und so gut formuliert, das trifft ja ein bisschen das, was Boris auch nochmal sagt, dass wir uns gesagt haben, wir wollen uns mit dir auseinandersetzen und darüber unterhalten, weil wenn Dankeschön. So eine Pöbelmail kommt, wie man sie aus dem Social Media gewohnt ist, hätte ich gleich auf Löschen gedrückt und gedacht, vergiss es. Also von
das
daher,
mache ich aber
das nochmal als
Kompliment. Das war meine erste Rezension ever.
Als Kompliment an dich, warum wir überhaupt gesagt haben, Danke. Wir möchten mit dir sprechen. Wir haben uns, ich hoffe, du hast dich auch einigermaßen mit uns wohlgefühlt in diesem Interview.
Ja,
und
danke dir. Hat mir auch Spaß gemacht.
Ich hoffe, das geht Ihnen jetzt wie uns, liebe Hörer. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Klar, die verschiedenen Generationen kommen nur schwer auf einen Nenner. Stichwort Generationenclash. Aber das Wichtigste finde ich, das war ein offener Austausch, so wie wir das ja immer gern formulieren, ohne Schaum vor dem Mund. Danke an unsere Hörerin Nina Metzendorf und danke auch an Hamburg 1 Boss Boris Brandt. Auf diese Frage habe ich mich schon die ganze Woche gefreut.
Oh Gott, was kommt jetzt?
Nee, ich würde das gern mal von dir wissen. Und weißt du auch, warum mich das so beschäftigt hat? Weil du, als wir am Anfang, Also wir arbeiten ja jetzt seit ungefähr Anfang Oktober zusammen und du hast mehrfach, auch im Podcast, aber auch in der Redaktion so in Nebensätzen immer gesagt, ja, ich habe halt so einen schlechten Musikgeschmack.
Nein, die anderen sagen, ich habe einen schlechten Musikgeschmack.
Ja, und das wollen wir jetzt mal überprüfen. Bei Apple Music und bei Spotify nämlich sind diese Playlisten rausgekommen. Was habe ich am meisten gehört?
Das Spotify ist ja so, Wrapped war über Tage auf Twitter die Nummer 1 oder auf X.
Personifizierte Listen. Also jeder, der dort einen Account hat, weiß jetzt, was hat er am meisten gehört, die ersten 20 Titel oder so. Und ich wollte unbedingt wissen, was ist es bei dir?
Also erstmal muss ich wieder was gestehen. Ich komme auch schon rüber, als ob ich irgendwie in der Waldhütte lebe. Ich habe weder Spotify noch Apple.
Okay, und worüber hörst du Musik?
YouTube.
Also du sitzt dann immer vorm Rechner oder hörst du auch unterwegs?
Nein, kannst du auch übers Handy.
Ja, ist ja frei, ja.
Kannst auch übers Handy hören und.
Du hast aber keinen Account gebucht?
Nein.
Okay, gibst kein Geld für so einen Account aus, für eine Streaming-Plattform?
Nein.
Okay, ist ja in Ordnung, also macht ja gar keinen Vorwurf. Also alles gut, alles gut.
Und ich könnte dir jetzt nicht sagen, was dieses Jahr der meistgehörte Titel war, aber der Titel, den ich zurzeit am meisten höre, und da muss ich mich jetzt schon bei spanischsprachigen Menschen entschuldigen für meine Aussprache, ist Ella Baila Sola von Esteban Amado und Peso Pluma. Einfach mal angespielt, ja. Hier. La cana bailando sola. Ein Banger.
Ich sehe es förmlich vor mir.
Wie ich tanze, oder?
Ich sehe es förmlich vor mir, wie du das in der Umkleidekabine deinen Jungs immer vorspielst. Die sind da bestimmt begeistert, ne?
Nein, also die spielen, oh Gott, irgendwelche Rap-Musik auf Deutsch, ganz schlimm. Jungs, bitte, lasst mich die Musik machen.
Nee, das würde ich euch nicht empfehlen. Lasst es nicht Sebastian machen. Der meistgespielte Titel bei mir ist, wahrscheinlich sagt jetzt jeder, oh Gott, ist das langweilig.
Also von dem Titel habe ich noch nie gehört.
Thanksgiving heißt der. Wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, dass das mein meistgespielter Titel ist. Von George Winston. So ein Pianist aus Amerika ist leider gestorben. Der hat so New Age Musik gemacht.
Aber warum hörst du das?
Ja, zu welcher Gelegenheit?
Ach, das ist deine Einschlafmusik.
Ja, das ist dann Sonos mit Timer. Dann 10 Minuten irgendwie und dann fädelt das so aus. Und dann bin ich, also bevor das ausgefädelt ist, bin ich logischerweise bei der Musik schon eingeschlafen. Das ist der meistgespielte Titel.
Du bist halt kein typischer Einschlaf. Drei Fragezeichen, Mensch. Das ist
nee,
so,
das kann ich nicht. Hörspiele zum Einschlafen kann ich nicht.
Also das ist das, was ich von anderen am meisten höre, nämlich ich schlafe ein zu den drei Fragezeichen und ich frage mich halt immer, ob die so langweilig sind. Ich fand die eigentlich immer gut.
Ja, aber wenn du Stimmen die ganze Zeit hörst, das kann ich mir schon vorstellen, bloß dann weiß ich am nächsten Tag ja nicht mehr, von welcher Stelle ich nochmal hören muss, oder?
Ich glaube, das ist den Menschen egal.
Wahrscheinlich, ja.
Wozu schlafen Sie ein, liebe Hörer? Zu George Winston, den drei Fragezeichen? Oder sagen Sie, Sebastian, du hast den besten Musikgeschmack. Schreiben Sie uns gerne und zwar unter...
Ja, Entschuldigung, zurück zur Sache.
Schreiben Sie uns gerne
und zwar unter... Ja, ich hab's verstanden. Bäcker am Morgen, in einem Wort, Bäcker am Morgen, ohne Bindestrich, ohne alles, einfach klein zusammengeschrieben, bäckeramorgen@abendblatt.de.
Und wir hören uns Montag wieder, liebe Hörer. Bis dahin.
Bye, bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.